Herzlich willkommen zum NFL Tuesday, eurem wöchentlichen Rendezvous für alles rund um die NFL nach Woche 9. Und wir hoffen einmal, dass uns kein böses Omen schwant, denn wir haben ja die schwarze Katze gesehen im gestrigen Monday Night Game. Das Zeichen von Unglück, das uns hoffentlich nicht hier im Podcast ereilen wird.
Ja, aber es ist doch nur dann ein Unglück, wenn sie von rechts nach links über die Straße läuft? Oder
ja,
von
sie
links nach
konnte sich nicht so entscheiden. Sie ist von links nach rechts, von rechts nach links, nach vorne, nach hinten
gelaufen. Die ganze Zeit auf den Pass gewartet, ne? Aber es ist keiner gekommen.
Wurden alle intercepted. Alle Bälle, die zu ihr geworfen wurden. Das Omen hoffentlich. Läuft es heute gut bei uns? Das hoffen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für euch, damit es auch für euch eine kleine Bereicherung ist in dieser Woche, die aktuellen Stories, News aus der NFL vorgekaut zu bekommen von uns. Wir sind im Dauereinsatz gestern ja schon mit unserem Patsport wieder da gewesen. Das heißt, für alle, die da sich noch näher informieren möchten, ganz speziell in Bezug auf das Spiel der New England Patriots bei den Baltimore Ravens, können da natürlich dann auch noch gerne reinhören. Das haben wir ganz ausführlich besprochen, werden wir natürlich auch heute nicht drum herum kommen, aber vielleicht mit einem kleinen anderen Ansatz das Ganze vielleicht heute betrachten hier im NFL Tuesday, damit es nicht zu Patriot-lastig wird. Genau, Woche 9. Wir haben letzte Woche über das Playoff-Picture zum ersten Mal so ein bisschen gesprochen, zur Halbzeit der Saison. Da hat sich so viel erstmal nicht getan. Wir werden natürlich heute nochmal weiterhin ein Auge drauf haben und auch so gucken, was so die Spieler am Wochenende gezeigt haben und dass wir vielleicht so ein bisschen rüberbringen können, transkribieren können in das Playoff-Picture und schauen ansonsten logischerweise, so wie ihr das von uns gewohnt seid, auf die News, die Verletzung, das, was sich ereignet hat. Denn da sind einige Sachen passiert und Christian, ich würde vielleicht mit einer Sache anfangen, die relativ frisch jetzt ist. Eine der Personalie, die wir mehrfach besprochen haben und jetzt kam eine ganz neue heiße News, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen. Cam Newton wird von den Carolina Panthers auf die Injured Reserve gesetzt. Die Verletzung, die er sich zugezogen hatte, das Comeback wird damit, erstmal in weite Ferne geschoben. Cam Newton, das, was wir schon spekuliert hatten, muss sich, soll sich auskurieren, komplett fit werden, denn er ist noch nicht schmerzfrei. Wir wissen von unseren Twitter-Doktoren, dass das eine Verletzung ist, die ganz, ganz langsam auch nur ausheilt, mit sehr, sehr vielen Rückschlägen auch verbunden ist. So ist es jetzt bei Cam Newton. Sehr, sehr ärgerlich insgesamt für das Team, denn er gibt dem Team, das ist meine Meinung, ich glaube auch relativ unbestritten, die beste Chance zu gewinnen. Und das Team ist natürlich noch, wenn wir das angesprochene Playoff-Picture uns anschauen, natürlich noch absolut im Rennen. Für Cam Newton persönlich vielleicht ein ganz guter, zumindest Hoffnung, dass er dann wieder fit werden kann komplett, um dann wieder durchzustarten, ob das bei Carolina ist oder vielleicht woanders in den kommenden Jahren, werden wir sehen, aber jetzt erstmal diese Saison für ihn wahrscheinlich dann beendet.
Wahrscheinlich, stimmt, noch nicht de facto, ne? Theoretisch könnte er noch wiederkommen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob Carolina schon zwei Leute von der Injured Reserve runtergeholt hat, aber seine Saison wird höchstwahrscheinlich vorbei sein, denn auch was die Playoff-Chancen angeht, da bin ich doch ein bisschen skeptisch, auch wenn sie im Moment ganz gut dastehen, dass Kyle Allen da die Überraschung, eine der vielen Backup-Quarterback-Überraschungen in diesem Jahr, einen ganz guten Job gemacht hat, aber so Playoff-bound sehe ich die Carolina Panthers im Moment nicht, das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche so angedeutet. Insofern, ist es natürlich für Cam Newton erstmal sehr, sehr blöd. Generell hat er auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, mit seiner Schulter und jetzt mit dem Fuß und seit 2015 auch nicht wieder so richtig reingefunden in den Groove, den er da hat. War er da auch MVP 2015?
Die Saison davor. Oder 2015? Nee, 2015 war es. Müsste 2015 gewesen sein, ja. Hm?
Ja. In seinem Super Bowl One, den sie da gemacht haben und dann im letzten Spiel gescheitert sind. Aber ist natürlich jetzt durchaus eine Frage und auch eine Frage dann für die Offseason. Ich kann es nur nochmal andeuten, ich freue mich jetzt schon wieder darauf. Wahrscheinlich realisiere nur ich noch nicht, dass es dann auch wieder 7 Monate keinen gescheiten Football zu schauen gibt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ausgeklammert bei mir.
Ja, viele andere interessante Geschichten.
Ja, es wird eine interessante Frage sein, was die Carolina Panthers, wie sie weiter vorgehen an der Quarterback-Position. Denn wenn sie im Draft irgendjemanden finden als Quarterback, den sie für würdig erachten, ich glaube nicht, dass Carolina nächstes Jahr Cam Newton abgeben wird. Denn es wird niemand viel für ihn in Sachen von Trade Value, Draft Picks oder Spielerpotenzial bereit sein zu geben. Also das kann ich mir schwer vorstellen, dass er da sehr viel auf dem Markt einbringen könnte. Und dann ist einfach die Position und sein Vertrag mit 18,5 Millionen, die er, glaube ich, im nächsten Jahr verdient, auch einfach zu günstig, um ihn dann einfach zu verscherbeln. Deswegen denke ich mal, dass Cam Newton wahrscheinlich auch im nächsten Jahr bei Carolina bleiben wird. Es sei denn, da tut sich irgendwie was mit einem Quarterback, dem das Front Office eine glorreiche Zukunft vorhersagt.
Ja, es wird natürlich die Frage sein, wie weit ist Carolina da wirklich gewillt, Risiko zu gehen. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie in die Wildcard kommen oder selbst wenn sie knapp daran scheitern, werden sie irgendwo, sage ich jetzt, es ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber irgendwo im Niemandsland der ersten Runde angesiedelt werden im Draft. Das heißt, da ist die Frage, welcher der möglichen Franchise-Quarterbacks ist überhaupt noch vorhanden. In dem Moment müsste man sonst sehr, sehr viel investieren, um weiter nach oben zu kommen. Das ist dann natürlich die Frage. Zumal man ja mit Kyle Allen einen Spieler hat, der zeigt, dass er vielleicht auch mehr sein kann als der Backup, ne? Und da bin ich mal gespannt. Also ich würde es Cam Newton auf jeden Fall wünschen, dass er zurückkommt. Ich mag ihn sehr. Ich mag auch sein Spiel gerne. Ich mag ihn als Persönlichkeit. Er ist, glaube ich, auch wichtig für die Liga, seitdem er auch in der Liga ist. Das hoffe ich.
Wichtig für Danone.
Nee, das nicht. Das hat er auch zum Glück zu Recht verloren. Da hat er zu Recht auch einen auf den Deckel bekommen. Keine schöne Sache von ihm. Ganz im Gegenteil. Aber ansonsten würde ich mich für ihn freuen, wenn er es nochmal schaffen würde. Das Problem ist halt einfach diese Fußverletzung, wir erinnern uns an dieses Buccaneers-Spiel. Wenn es wirklich der Fall gewesen ist, dass sie gesagt haben, sie machen den Quarterback-Sneak nicht aufgrund der Verletzung, dass diese Fußverletzung ihn immer noch hindert, dass sie ihn schon seit langer, langer Zeit hindert, dass seine Schulter, so wie wir immer wieder lesen, auch wie wir er selber, ja, ich habe das ja mal vor ein paar Wochen angesprochen, er hat seinen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, beziehungsweise einige Videos da hochgeladen, in denen er in einem eigenen Interview relativ, nicht freizügig, aber sehr detailliert auch schildert, was es für ihn bedeutet hat, die Verletzung und wie das Ganze abgelaufen ist. Die Schulter ist auch immer noch nicht komplett verheilt, zumindest noch nicht so, dass er wirklich schmerzfrei durch eine Saison gehen könnte. Und dann ist das natürlich, was du sagst, Christian, absolut richtig. Bei einer Fußverletzung, die du im Grunde genommen seit anderthalb Jahren mit dir rumschleppst, plus einer Schulterverletzung, die du seit mehr als 2 Jahren mit dir rumschleppst, ist natürlich das Value für einen möglichen Trade, für einen Spielertausch extrem gering.
Ja, dazu auch noch das Alter, ne? Also nächstes Jahr ist er 31, gut, das ist jetzt noch kein hohes Quarterback-Alter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, okay, das ist unser Franchise-Quarterback, eine sichere Nummer, ne?
Ja.
Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine.
Wir können so ein bisschen chronologisch heute aufbereiten. Das Spannende, die aktuellen News zuerst, um dann uns weiter zurückzuarbeiten zum vergangenen Wochenende und den Spielen und natürlich auch dem, was daraus resultiert für die kommenden Wochen. Auch relativ neu, Doug Marrone, der Head Coach der Jacksonville Jaguars, hat aus seiner Pressekonferenz verlauten lassen oder hat direkt auch das Announcement rausgehauen, dass Gardner Minshew wieder zurück auf die Bank muss und Nick Foles, ja, für alle die vielleicht schon vergessen haben, dass er überhaupt bei den Jacksonville Jaguars spielt, denn er hat sich im ersten Saisonspiel zu Hause gegen die Kansas City Chiefs bei einem Touchdown, den er geworfen hat, ein wunderschöner Pass, verletzt an der Schulter und er kommt jetzt so, beziehungsweise nein, war es Schulter oder Schlüsselbein? Ich bin jetzt gerade
Schlüsselbein. Das war, glaube ich, dieselbe. Das war doch irgendwie 3 Spieler, die ungefähr dieselbe Verletzung hatten, auch Tyreek Hill und noch irgendjemand in derselben Woche. Das fand ich irgendwie relativ weird.
Ja.
Und Lineman, glaube ich.
Stimmt, du hast recht. Auf jeden Fall, Doug Marrone, der Head Coach der Jacksonville Jaguars, hat verlauten lassen, dass Nick Foles wieder starten wird, den sie vor der Saison geholt hatten. als ihren Quarterback und Gardner Minshew, der diesen, naja, zumindest guten Run für ihn selber hatte, für ihn als Person, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hat auch Siege eingefahren für Jacksonville, aber zumindest spätestens ja im letzten Spiel, im London Game, dem letzten für die Saison, hat er, als es dann nochmal drauf ankam, zum Ende des Spiels, ich glaube in drei aufeinanderfolgenden, waren es drei, ja, ne? Drei aufeinanderfolgenden ja. Ballbesitzen, den Ball dem Gegner geschenkt durch Fumble und Interception. Also in der Möglichkeit war er nochmal das Spiel vielleicht rumzureißen. Für die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans hat das nicht geschafft. Das war mit Sicherheit der Eindruck, der ganz, ganz stark hängen geblieben ist bei Doug Marrone, sodass eben im kommenden Spiel dann gegen die Jacksonville Jaguars wieder oder ja zum zweiten Mal oder überhaupt generell Nick Foles für die Jacksonville Jaguars wirklich auch ein paar Minuten spielen wird.
Tja, das war Gardner Minshews persönliche Version des Brexits. Wortwitz. Und Minshew haben wir auch noch nicht untergebracht, ne? Für alle, die nicht wissen, Minshew, Chew, das Wort ist das Wort, was in den USA benutzt wird, um das Niesen zu verschriftlichen.
Ja, so sieht er auch aus.
Chew!
Er spielt gar nicht. Nein, warte mal, gegen wen spielen sie überhaupt nächste Woche?
Jacksonville?
Ja.
Lass mich kurz gucken. Gegen niemanden, da haben sie eine Bye-Week.
Stimmt, danach das Spiel gegen Indy. Da habe ich mich kurz vertan. Also sorry dafür, dieses kommende Wochenende haben sie eine Bye-Week und spielen dann gegen Indianapolis, wenn mein Plan mich nicht täuscht. Das heißt, da der Wechsel bei den Jacksonville Jaguars war zu erwarten, keine große Story. Wir hatten eine größere Story allerdings, beziehungsweise wissen wir noch gar nicht, ob es eine wirkliche Story ist, aber auch das kam jetzt heute, gestern kam es schon so ein bisschen auf, heute hat es sich nich nochmal verfestigt mit einem Bericht, dass die LA Chargers und vor allen Dingen auch die Liga, die anderen 31 alten Besitzer, relativ unzufrieden sind mit dem ganzen Umzug der San Diego Chargers nach L.A. Wen wundert's? Das haben viele gesagt. Ich habe es auch nie so wirklich verstanden, dass San Diego überhaupt rübergegangen ist nach L.A. Philip Rivers hat es auch nicht verstanden. Der ist auch nicht mit umgezogen. Jetzt ist der Unmut so groß, vor allen Dingen aufgrund dessen, dass im Grunde genommen jedes Heimspiel der Chargers sich anfühlt wie ein Auswärtsspiel für sie in diesem kleinen Fußballstadion in Kalifornien, in dem, glaube ich, 27.000 Leute nur passen. Und wir erleben jede Woche für Woche im Grunde genommen die Bilder von gegnerischen Teams, die im Grunde genommen mehr Fans da in dieses Stadion bringen können in Carson, Kalifornien. Und ja, im Grunde genommen wirkt es relativ skurril, diese Heimspiele der Chargers dann zu sehen. Und nun ist eben die Liga, die Besitzer und wohl auch Dean Spanos, der von den Chargers der Besitzer, sind sich wohl einig, beziehungsweise haben die Möglichkeit auf den Tisch gebracht, die Chargers nach London umzuziehen. Das heißt, sie im Gegensatz zu den Jacksonville Jaguars, die ja immer mit London so verbunden sind aufgrund des Besitzers Shahid Khan, sollen jetzt die Chargers nach London ziehen, um das ganze Franchise mal wieder so ein bisschen wiederzubeleben. Denn London, vor allen Dingen mit dem neuen Stadion Tottenham, hat wohl jetzt genug bewiesen, dass sie ready wären für ein NFL-Team, so liest man. Und die Chargers wären dann eben im Auge der Liga der 31 beziehungsweise dann 32 Besitzer das ideale Team.
Ja, ich weiß nicht, das ist eine relativ komische Geschichte insgesamt, denn wenn ein Team quasi genannt wurde, das halt nach Jacksonville zieht, ne? Also nein, das von Jacksonville nach London zieht oder nach England, dann war es halt immer Jacksonville und die Jaguars und Khan, der Owner, der auch welches Footballteam hat er nochmal?
Fulham?
Soccerteam.
Ist das Fulham? Ich meine.
Ich vergesse das auch immer wieder, ärgert mich. Auch, aber ja, die waren eigentlich immer prädestiniert für diese England-UK-Geschichten. Jetzt kommen auf einmal die Chargers, die natürlich vielleicht auch wie ein würdiges Opfer wirken, weil sie einfach überhaupt keinen Fuß fassen können in ihrer neuen Heimat, in Anführungsstrichen. Ja, ich persönlich halt von der Story erstmal nichts. Ich finde es erstmal schon aber auch interessant, dass dass wieder diese Geschichte ein bisschen mehr im Fokus ist, dass ein Team im Ausland von den USA aus gesehen stationiert werden könnte. Das ist zum einen finde ich das sehr spannend, weil es viele Sachen sind, die zu erforschen sind dabei. Und zum anderen, tja, es ist natürlich auch schön für uns, dass wir dann nicht quasi über den blauen Teich fliegen müssen, wenn wir NFL-Football sehen wollen. Insofern ja, aber ich glaube nicht, dass das die Chargers sind, denn es gibt auch noch weitere Geschichten mit dem Stadionbau, wie das da ist. Soweit ich das weiß, haben die Chargers für 20 Jahre quasi Mietvertrag unterschrieben. Aus dem würden sie nicht so einfach rauskommen. Dann könnte es natürlich sein, dass ein anderes Team zurück dann auch nach LA zieht quasi und den Platz dann einnimmt oder dass die Rams sagen, nee, wir kriegen das schon selber voll, wir brauchen eure Untermieterschaft nicht und die quasi entlassen, aber ja.
Es ist sehr weird, auch die Stories, die sich natürlich drumherum ranken, denn viele oder einige haben dann auch berichtet, würden die Chargers wirklich nach London ziehen, als permanentes Team in London stationiert werden, würden sie auch aus der AFC West in die East rutschen. Und um da Platz zu machen, würden die Dolphins in die AFC South rutschen. Und um da Platz zu machen, würden dann wiederum die Houston Texans aus der AFC South in die AFC West rutschen. So dass wir da quasi einmal so ein Wechselspiel hätten.
Eine große Rochade.
Genau, um da etwas die Reisen etwas angenehmer zu gestalten. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich halte auch generell nichts davon, ein Team in London zu stationieren. Ich finde es irgendwie, fände es irgendwie skurril. Ich finde auch, was die Logistik angeht, finde ich sehr, sehr schwer. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Team wie meinetwegen die Rams, wie die Seattle Seahawks, die in der Pacific-Zeitzone sind, auf einmal ein Auswärtsspiel hätten in London, dann wieder zurück müssten. Das wäre sehr, sehr schwierig zu realisieren. Also ja, mit diesen jetzt aufgestockt 4 London-Spielen, die es jetzt gibt in dieser internationalen Serie, okay. Meinetwegen für Fans in Europa super, um sich das angucken zu können, NFL-Football, hat aber immer so ein bisschen so ein Feeling, weiß ich nicht, also es ist schwierig.
Ja, es ist schon immer so ein bisschen Exhibition-Match-mäßig, genau, ne? Also so Freundschaftsspiel. Was aber auch.
Und ich weiß halt nicht, wie es dann wird, wenn das Team ausgelagert wird. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert oder dass das wirklich eine Fanbase auch vor allen Dingen dann kreieren würde. Weil wir haben jetzt gesehen, dass die San Diego Chargers Fanbase, die ja auch eine unglaublich große Tradition in San Diego hatte. Also das war eins der markanteren Franchises der letzten Jahre. Die sind umgezogen nach L.A., was jetzt noch nicht mal so weit ist, dass Philip Rivers sich gedacht hat, ich fahre jeden Tag mit dem Auto hin und zurück. Und selbst da war es extrem schwierig, da überhaupt was zu etablieren für die Chargers. Und es ist traurig, es tut mir extrem leid für das Team, es tut mir extrem leid für die Chargers-Fans da, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist ein reines Fiasko gewesen, der Umzug nach L.A. Ich glaube nicht, dass man das wiederbeleben kann oder dass man dem Franchise jetzt was Gutes tut, indem man es nach London bringt. Klar ist es für die Fans der Chargers in Europa großartige Neuigkeit, wenn das wirklich stattfinden würde. Aber für die Fans in Amerika wäre es ja noch schlimmer. Und vor allen Dingen auch, wie machst du es dann mit den Zeiten? Das ist ja auch immer so ein Problem. Machst du dann das London-Game immer so früh? Das bedeutet beispielsweise in dieser an der Westküste ist das ja morgens um, weiß nicht, 9 Uhr oder so. Also
das geht ja auch. Also ich meine, du kannst die Spiele ja auch quasi 19 Uhr unserer Zeit abspielen, ne? Und dann hättest du, wenn es auch ein AFC East-Team wäre dann quasi, wenn es nicht mehr im Westen wäre, dann hättest du dir ja dieselben Voraussetzungen und dieselben Sendezeiten, wie es die meisten Patriots, Jets-Spiele und sonst was sind. Also das ist nicht
was
unbedingt.
Was wäre mit Night Games für den
amerikanischen? Ja gut, die würden sie dann halt nur auswärts haben.
Ja.
Also, oder vornehmlich auswärts. Oder, ne, ich meine, die Night Games sind ja auch nicht geschaffen worden, damit Spieler im Dunkeln spielen, sondern die Night Games sind ja geschaffen worden, damit sie nachts übertragen werden.
Ja, natürlich, weil einfach die Einschaltquoten höher sind. Aber das ist,
und dann wird das Night Game halt halt in London nicht in der Nacht abgehalten, sondern in London tagsüber, und dann ist es in, ne, also.
Ja, also ich weiß nicht. Also mein Gefühl ist halt einfach, dass es nicht so gut funktioniert. Und dass man auch vor allen Dingen dem Franchise, wenn die Jacksonville Jaguars, beziehungsweise ihr Besitzer Khan, der seit Jahren darauf pocht und sagt, er möchte das gerne, weil er eben schon einen Fußballclub da hat und im Grunde genommen die Hälfte seines Lebens dort verbringt, meinetwegen probier es mit den Jacksonville Jaguars. Aber warum jetzt die Chargers? Da würde ich eher sagen, dann bringen die Chargers zurück nach San Diego. Es wird leider nicht passieren. Aber das wäre ein Move, wo ich sagen würde, da hast du eine Fanbase, da hast du im Grunde genommen wieder ein volles Stadion. Wenn du meinetwegen Neues bauen würdest, da haben sie sich damals nicht drauf verständigen können. Aber würde man sie zurück nach San Diego bringen, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Alles andere finde ich Käse.
Ich meine, Dean Spanos geht's nur, habe ich eigentlich eben Kroenke als Owner der Chargers genannt?
Nee, das ist der Rams.
Okay, dann habe ich das nicht, ich hatte das gerade. Ja, Spanos, den geht es ja hauptsächlich darum, dass er Geld verdient, ne? Also ja, weniger, ja. Und sportlicher Erfolg ist halt ein netter Beifang, wenn du so möchtest. Es wurde auch so ein bisschen berichtet, dass die NFL wohl auch bereit wäre, quasi den Umzug zu bezahlen und so etwaige Garantien zu geben, falls es nicht so gut funktionieren sollte, um den Umzug quasi zu motivieren. Und dass Khan selber auch gesagt hätte, ja, kannst du machen, ist okay, eigentlich habe ich zwar First Tips für England, aber gut, du kannst jetzt rübergehen. Ich weiß es nicht. Generell finde ich die Idee, klingt nicht so ganz plausibel für mich, aber ja, warum nicht? Also die Chargers sind halt verloren irgendwo. Und
ja, deswegen. Das ist halt,
die werden sich in LA nur wieder fangen, wenn sie massiv erfolgreich sind. Und massiv erfolgreich zu sein in der NFL ist verdammt schwierig.
Ja, und man sieht es ja bei den Rams, auch die haben große Probleme und werden auch Probleme haben, ihr neues Stadion nach einer gewissen Zeit, wenn es im Grunde genommen Normalität geworden ist, auch immer zu befüllen.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist so die Sache, weil die Venue, also das Stadion selber und das ganze Gelände ja wohl so mega, mega werden soll. Mega, mega. Also
mega, gut. Mega. Super mega.
Weiß ich nicht, ob dann quasi durch dieses Spektakel quasi schon Leute gezogen werden können, ohne dass es jetzt auch der sportliche Erfolg der einzige Pull-Faktor da quasi dann ist.
Haben die Chick-fil-A da Filiale im Stadion?
Mit Sicherheit. Also die haben
das sonntags aber zu, ne?
In dem Stadion hätte es dann auch auf.
Okay.
Oder ist es dann voll automatisiert?
Nee, macht das Unternehmen generell nicht. Die sind sehr, sehr religiös und die Mitarbeitenden sollen auch sonntags frei haben. Deswegen sind alle Filialen geschlossen in Amerika.
Ja, aber wenn sie es voll automatisiert machen mit Robotern, mit Gottesrobotern.
Ja, das wäre natürlich toll. Also das zu diesen Gerüchten um die Chargers, wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon. Man müsste natürlich auch in London noch viel aufbauen. Man hat ein Stadion da, das man nutzen könnte.
Das nicht.
Aber
das wurde doch extra dafür gebaut.
Nee, das Stadion ist ja auch super mit dem sich austauschbaren Rasen, ähnlich wie wir das ja auch aus vielen anderen Fußballstadien in Deutschland schon kennen. Aber du brauchst eine Team-Facility, du brauchst den ganzen Kram drumherum. Und auch eine Sache, die natürlich in Amerika schon ein Problem ist, was ist mit Steuern? Welche Spieler hat das Team vielleicht einen extrem massiven Nachteil? Denn
das ist überhaupt gar kein Problem. Wir zahlen einfach alle ihre Steuern in Irland.
Ja, toll. Weil dann ich würde immer gerne.
Mach einen Briefkasten auf bei Apple und Facebook.
Ich bin kein Steuerexperte, aber ich würde dann eher, auch wenn das Team vielleicht nicht so gut ist, zu den Denver Broncos gehen. Jetzt mal ins Blaue gesprochen. Korrigiert mich alle, wenn ich falsch liege, weil ich da deutlich weniger Steuern bezahle und von meinem Gehalt deutlich mehr am Ende habe, als zu den dann vielleicht Chargers in London zu gehen, wo ich fast die Hälfte oder noch mehr an Steuern abtreten muss.
Ja, aber das ist ja interessanterweise.
Das ist halt ein Wettbewerbsnachteil.
Ich glaube, das ist kaum relevant für Footballspieler. Das frage ich mich auch immer wieder, denn es gibt ja teilweise extreme Unterschiede. Also ich glaube, in Texas ist die die zusätzliche Einkommensteuer, glaube ich, bei null. Also ich glaube, Texas erhebt selber keine Einkommensteuer. Es gibt da halt nur quasi die nationale Einkommensteuer. Und in anderen Staaten liegt die dann bei 15-20% oder so teilweise. Und das scheint jetzt auch so in der NFL, obwohl es da riesige Diskrepanzen gibt, ja kein großer Wettbewerbsvor- bzw. Nachteil zu sein.
Naja, die Houston Texans haben schon viele Spieler holen können diese Saison, ne? Nein, ja. Das ist kein, wahrscheinlich nicht. Also
ich glaube, das ist, ich glaube, da sind die Spieler relativ
immun gegen.
Pragmatisch und also eben nicht pragmatisch und sagen, ja, mir geht's darum, dass ich den nächsthöchst dotierten Vertrag habe und nicht, was am Ende für mich überbleibt.
Ja, vielleicht ist alles auch viel Rauch um nichts und wir haben zu Unrecht jetzt lange Zeit darüber gesprochen, aber war ja auch mal ein netter Ausflug in die Möglichkeiten eines Teams in London. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, ich freue mich für alle, die das mögen, aber...
Und ich bin ein Fan davon.
Du bist ein Fan davon, ja, du würdest dann auch nach London ziehen direkt, und um da dann vor Ort immer zu sein?
Ja, ich würde doch direkt Chargers-Fan werden, nein, auf keinen Fall.
Beat Reporter?
Ja, genau, ich werde Beat-Reporter oder machen einen YouTube-Kanal auf und mal gucken.
Kommen wir zum Wochenende, Christian. Wir haben gestern schon, können wir vielleicht auch einsteigen, um den Faden wieder aufzunehmen, über das Spiel exklusiv gesprochen, den New England Patriots bei den Baltimore Ravens in unserem Pets-Pod, unserem eigenen kleinen Nebenpodcast, und können ja das vielleicht nochmal kurz aufgreifen, kurz zusammenfassen. Die Patriots verlieren das erste Spiel seit Dezember 18 bei den Baltimore Ravens oder generell in der Liga, haben jetzt sozusagen die erste Niederlage zu Buche stehen. Baltimore springt mit diesem 6-2 oder macht zumindest erstmal einen großen Sprung nach vorne, was auch das Selbstbewusstsein mit Sicherheit angeht. Wir haben gestern viel aus der Sicht der Patriots gesprochen, vielleicht drehen wir das so ein bisschen um und schauen mal auf die Ravens jetzt, die wie gesagt mit 6-2 dastehen, im Playoff-Picture jetzt an Nummer 2 sind in der AFC. Was können wir von den Ravens noch erwarten, die einen brutalen Schedule noch haben in den kommenden Wochen? Denn sie spielen noch gegen Houston in der übernächsten Woche, dann spielen sie gegen die Rams, gegen San Francisco, gegen Buffalo. Das sind alles Teams, die ja sehr, sehr gut momentan auch unterwegs sind und teilweise ja auch direkte Konkurrenten, wenn es das Playoff-Seeding angeht.
Ja, du sagst es, also der Rest-Schedule ist nicht ohne. Dementsprechend habe ich mich auch gestern schon dazu verleiten lassen zu sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Baltimore Ravens am Ende den First Seed Overall innehalten werden. Es ist... Die Bye Week ist aber meines Erachtens durchaus im Rennen für sie, denn Kansas City hat ein bisschen geschwächelt, in erster Linie, weil Patrick Mahomes nicht am Start war, aber sie haben sich auch durchaus in dieser Saison häufiger verletzlich gezeigt. Die Houston Texans, da gibt's halt noch das direkte Matchup, da wird sicherlich sich einiges entscheiden können. Glücklicherweise ist es für Baltimore zu Hause. Insofern ist es vieles drin, aber ich persönlich bin nicht so ganz überzeugt von dem Stil der Baltimore Ravens. Also ist natürlich perfekt zugeschnitten auf Lamar Jackson, der mit seiner wirklich überragenden Athletik und Lauffähigkeit das Spiel auf eine gewisse Art und Weise dominieren kann, aber beim Laufspiel ist es halt nun mal generell so, du verkürzt das Spiel, beziehungsweise du reduzierst die gesamten Possessions insgesamt, also die Ballbesitzphasen, und dadurch wird der Rahmen und die Toleranz für Fehler deutlich geringer, und das ist eine Geschichte, die ich ja einem Quarterback, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, noch nicht so richtig zutrauen will, weswegen ich da ein bisschen skeptisch bin. Aber Playoff, absolut kein Problem. Division meines Erachtens auch absolut kein Problem. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Phrase, aber sobald du einmal in Playoffs bist, ist alles möglich.
Absolut. Ich bin ja nicht nur ein Fan der Baltimore Ravens, sondern auch von Lamar Jackson. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, klar, du hast keinen großen Margin of Errors. Also du musst dich wirklich darauf fokussieren, dass die Ballbesitzzeiten, die du hast, wirklich auch nutzt. Sie haben es aber eindrucksvoll bewiesen für mich in dem Spiel. Sie haben gegen die beste Defense bis dato in der Liga und eine der besten überhaupt in der Geschichte der NFL bis dato sehr, sehr gut gespielt. Der Lauf der Baltimore Ravens ist so gut wie der Pass bei anderen Teams nicht, was die Average-Zahlen angeht. Also die Baltimore Ravens laufen so effektiv mit so viel Raumgewinn pro Lauf im Schnitt, wie andere Teams gerne das mit ihrem Quarterback über den Wurf schaffen würden. Sie sichern sich dadurch einfach auch ab gegen Fehler. Und ich glaube, Lamar Jackson ist in der Lage, und das hat er auch im letzten Jahr gezeigt, aber auch schon in diesem Jahr, in der Lage auch als Pocket Passer das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das perfekte Rezept, um, wenn es dann wirklich in den Playoffs, ja, wirklich neu, die Karten neu gemischt werden und du dann eben gegen Teams wie New England, Kansas City, Houston, wie auch immer sich das dann gestaltet, läufst, auf jeden Fall eine gute Chance hast. Und deswegen glaube ich, Baltimore hat mit dem Sieg natürlich jetzt noch nicht alles klar und fertig gemacht, das ist logisch, hat noch nicht alles unterschrieben, was man braucht, um den Super Bowl zu gewinnen, aber sie haben zumindest eindrucksvoll bewiesen, dass sie es können und dass sie wirklich ein Gegner sind, der ja, nicht nur gefährlich sein kann, sondern wirklich auch dich dominieren kann in dem Spiel, beziehungsweise einfach durch die Art und Weise, wie sie spielen, vor allen Dingen in der Offense, dir es wirklich sehr, sehr schwer machen.
Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich ist es schwierig. Da steckt natürlich auch viel Potenzial drin, aber es hängt halt für mich auch einfach zu viel, und das habe ich auch eben schon so ein bisschen angedeutet, an Umständen, die du vielleicht auch nicht so unter Kontrolle hast. Ich meine, wenn wir uns das Spiel gestern unserer Zeit, Sonntagnacht angucken, wenn ein paar Sachen anders laufen, es müssen noch nicht mehr so viele sein. Also ich meine, wenn der Fumble von Edelman nicht passiert, wenn die zwei Bälle, die irgendwie hoch in die Luft deflected wurden, wenn die intercepted werden, was nicht passieren muss, ne, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht unbedingt gering, dann sieht das Spiel ganz anders aus, denn der Spielstand am Ende, ich glaube 37-20 war es, ne? Ja. War jetzt bei weitem nicht, hat bei weitem jetzt nicht das die Dominanz wiedergegeben.
Nee, also das Spiel war deutlich ausgeglichener, was man halt auch erwarten muss. Ich meine, die Patriots waren ungeschlagen, die Patriots sind bis dato das beste Team in der Liga gewesen. Wenn es wirklich so da klar gewesen wäre, wie es das Score am Ende zeigt, das wäre deutlich beängstigender gewesen. So ist es jetzt eine Niederlage für die Patriots. Wir haben es gestern ausführlicher besprochen. Eine Niederlage für die Patriots, die erste seit sehr, sehr langer Zeit, aber wirklich kein herber Schlag sozusagen in die Magengegend. Also sie werden jetzt ihre Bye Week nutzen, sie werden dann zurückkommen. Sie haben auch sehr, sehr schwierige Spiele vor der Brust mit der NFC East, die sie noch halb spielen müssen mit Dallas und Philly, und dann kommen noch Kansas City. Das sind jetzt auf jeden Fall, sagen wir mal, der schwerste Teil ihres Schedules in dieser Saison, der auf sie wartet, mit zusammengerechnet mit dem Baltimore-Spiel. Von daher kein Grund zur übertriebenen Sorge jetzt. Und man muss ja auch einfach mal besehen, im modernen Football seit Dezember 2018 inklusive Playoffs plus Super Bowl ungeschlagen zu sein, ist schon außergewöhnlich. Und ja, werden wir so schnell nicht wieder sehen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und
genauso muss man es machen.
So spricht man die Leute an. Wenn du kein Fan der New England Patriots bist, dann kann ich dir die Hoffnung geben, guck dir den Schedule an von den Patriots, das war alles weak sauce, könnte man sagen. Da war jetzt noch nicht so viel los. Und das erste Spiel, das so ein bisschen relevant wird, oder nicht nur ein bisschen, sondern relevant wurde mit einem starken Gegner, die Defense der Patriots fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Da kannst du deine Hoffnung jetzt drauf aufbauen und sagen, okay, das war's mit den Patriots. Und endlich kann dann mal das nächste Team quasi kommen und in die Dominanz gehen. Aber das ist nur so als kleiner Hinweis gedacht, um so ein bisschen kopfhochmäßig quasi.
Kopf hoch. Für dich da draußen, der du.
Genau, und für jetzt. Dich, für dich Patriots-Hater.
Genau.
Und das ist gar nicht mal irgendwie die vorwurfsvoll gemeint, denn ich kann das verstehen, wenn man die Nase voll hat von dem Team und so ein bisschen ähnliche Gefühle hat, wie ich zum Beispiel gegenüber Bayern München, naja, ich muss schon fast sagen, hatte.
Begeben wir uns jetzt hier auf so deutsches Football-Fernsehniveau mit New England ist wie Bayern München?
Ja, ich meine, der Vergleich hinkt nicht.
Oder schreibst du jetzt hast du einen Boulevard in einem deutschen Boulevardblatt, Christian? Eine Boulevardspalte erworben? Ein Team, was mit Sicherheit die Krone der New England Patriots nicht angreifen wird in dieser Saison, obwohl viele sie dahin gelobt und hingeschrieben haben.
Cleveland?
Die Cleveland Browns, über die wir in den letzten Wochen noch häufiger sprechen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, kaum ein Team zuletzt ja so in den Himmel geschrieben wurde in der Offseason zu Beginn der Saison, obwohl sie eben in den Jahren davor nichts erreicht hatten. Sie stehen jetzt nach der Niederlage bei den Denver Broncos mit 2-6 da. Die Frustration wird immer größer. Baker Mayfield sieht wirklich seit im Grunde genommen schon die ganze Saison mit ein, zwei Ausreißern wirklich miserabel aus. Die Offense kommt überhaupt nicht zugange. Freddie Kitchens ist auf dem wahrscheinlich heißesten Stuhl momentan in der NFL. Beziehungsweise im Grunde genommen funktioniert seine Keycard wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen. Dann wird es gesperrt automatisch. Da ist wahrscheinlich schon so ein Shutdown irgendwie drin einprogrammiert. Oder Beckham, die Frustration wird größer. Jarvis Landry, die Frustration wird größer. Also all die Spieler, die geholt wurden, um es Baker Mayfield leichter zu machen, finden nicht statt. Und das Team ist ja vorbei die Saison.
Ja, das kann man so sagen. Freddy Kittens, wie ich ihn auch immer ganz gerne nenne, hat wirklich für mich grundlegend unter Beweis gestellt, dass er da nichts zu suchen hat als Head Coach. Natürlich kannst du zu Recht sagen, okay, du kannst ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich würde es aber nicht machen, denn wenn du jetzt wieder so eine Saison hast, die bei der Cleveland dann am Ende mit, keine Ahnung, 4-12 rausgeht oder selbst 6-10, was ja schon optimistisch geschätzt ist für den Restverlauf der Saison für Cleveland, das ist scheiße. Und da müssen die Haslams meines Erachtens schon durchgreifen und sagen, okay, wir setzen da jetzt einen gescheiten Coach hin und nicht irgendwie jemanden, der zufällig gerade im Gang war, als ich jemanden gesucht habe und gesagt, hey, hast du Bock, Head Coach zu werden? So wirkt es ja so ein bisschen auf mich, beziehungsweise so ein bisschen dieser Hype-Train. Vielleicht war es auch von Anfang an so gesagt, zu sagen, okay, wir geben dem jetzt eine Chance, das ist billig, ihn unter Vertrag zu nehmen, der ist noch jung, der hat noch keine Erfahrung, dementsprechend müssen wir dem kein Geld geben als Head Coach. Vielleicht kriegt er noch nicht mal eine Million, wer weiß. Sodass sie dann quasi das nur so als Schuss ins Blaue geplant haben und gemacht haben und jetzt dann quasi vielleicht einen neuen Headcoach holen. Ich würde dafür ganz klar anraten, denn so viele disziplinarische Sachen, die in Cleveland falsch laufen, jetzt auch die Geschichte wieder, dass sowohl Odell Beckham als auch Jarvis Landry mit nicht genehmigten Schuhwerk die erste Hälfte bestritten haben. Das ist eine Sache, das deutet ganz klar darauf hin, dass da ist Disziplin ist in Cleveland fehl am Platz im Moment. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Odell als auch Jarvis sich bewusst waren, dass die Schuhe, die sie getragen haben, nicht in Ordnung waren.
Ja, mit Sicherheit, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist diese Regelung, ich verstehe es einfach nicht. Also es ist für mich so absoluter Mumpitz.
Ist Werbung. Also
ja. Ja, aber es ging auch bei beiden auch um die Farbe der Schuhe und die Farbe der Applikationen auf den Schuhen. Und
ja gut, dann kommst du irgendwann dahin, okay, wenn wir da eine Ausnahme machen, dann kommt der nächste und so weiter, ne?
Ja, also ich,
bei dem Problem.
Ich find's irgendwie, also die Liga sollte sich um andere Dinge kümmern, anstatt die Schuhe der Spieler zu monitoren, beziehungsweise die Referees, die dann in der Halbzeit sagen müssen, wenn ihr die Schuhe anbehaltet, dürft ihr nicht weiterspielen. Aber die Liga bekommt es nicht hin oder die Referees bekommen es nicht hin, im Vorfeld beiden Teams zu sagen, dass sie vielleicht unterschiedlich besser zu unterscheidende Trikots tragen sollten. Weil das war wirklich schwierig zu ertragen von den Farben her.
Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können, warum Leute das so
Ich finde so schon aus ein paar Kamerasperspektiven sozusagen aus dieser sozusagen hinter dem Quarterback-Sicht in dieser, Spycam. Wenn man sich dann das Gewühl so ein bisschen anschaut aus der Sicht des Quarterbacks, kann es schon schwierig sein. Weil eben die Farben komplett identisch waren oder leicht identisch waren, des Trikots der Baltimore, der Denver Broncos und des Helmes beispielsweise der Cleveland Browns und der Applikationen auf ihrem braunen Trikots. Also da verstehe ich nicht, warum man da nicht einen deutlicheren Cut gemacht hat.
Ja, so wie ich das verstanden habe, war das ein individueller Fehler, der da irgendwie gegriffen hat. Denn irgendeine Person, die dafür zuständig war, also Cleveland hat angefragt, ob sie ihre Heimfarben nutzen können. Und die Person, die angefragt wurde, hat es halt einfach blöd entschieden in dem Moment. Also so passiert halt.
Ja, ist nicht unbedingt gut, aber hätte man mit Sicherheit mal bedenken können, beziehungsweise man hätte auch kurz sagen können, stopp, Pause, wechselt doch einfach mal eure Trikots. Ich weiß gar nicht, ob die dann zwei Trikotsets dabei haben, die Teams, die Auswärtsteams, in dem Moment die Browns.
Das glaube ich nicht. Denn das ist so super viel. Also ich habe da so ein, zwei Mal so in Dokumentationen gesehen, wie viel da verladen wird. Und ich glaube, wenn du dann so einen kompletten andersfarbigen Trikotsatz quasi mitnehmen würdest, das würde doch wahrscheinlich nochmal ein extra LKW bedeuten. Also
schwierig. Naja, LKWs haben sie eigentlich genug. Bleiben wir vielleicht nochmal einen Moment in der AFC, schauen nochmal, was sonst noch so ein bisschen passiert ist. Wir hatten es angesprochen, Houston Texans, die das letzte London-Game gewinnen gegen die Jaguars, die mit Gardner Minshew nicht dem Duell gewachsen waren von Anfang an eigentlich. Die Colts, die einen kleinen Absturz haben im Playoff-Picture dann auch, verlieren bei den Steelers. Die Steelers, die vielleicht nochmal Hoffnung schöpfen, jetzt 4-4 dastehen, 26-24 gewinnen sie gegen die Besucher, die Indianapolis Colts, die ihren Quarterback auch verlieren in dem Spiel. Jacoby Brissett mit einer Verletzung raus, der gute alte Brian Hoyer hat übernommen, hat es eigentlich auch ganz solide gespielt, hat nicht ganz gereicht. Bei Jacoby Brissett ist jetzt die Frage, es ist eine Knieverletzung, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang?
Sprained MCL, week to week.
Das heißt, es kann natürlich 2-3 Wochen dauern. Es kann auch sein, dass er schon nächste Woche wieder spielt, was eher ein bisschen unwahrscheinlicher ist. Da müssen wir mal abwarten. Aber für die Indianapolis Colts natürlich nicht allzu schön. Sie sind natürlich noch gut dabei, aber jetzt momentan mit den Bills und den Kansas City Chiefs und Houston im Wildcard-Spot. Mal schauen. Also auch da ist natürlich die Frage, was kann Indianapolis noch bis zum Ende der Saison plus Playoffs wirklich bringen?
Ja gut, nächste Woche geht es erstmal gegen Miami. Das ist natürlich schon von ob mit oder ohne Brissett eine Niederlage. jetzt wo Miami quasi entdeckt hat, wie man gewinnen kann, dürfte es ein sehr schweres Spiel werden. Aber nein, mein Headset knackt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ja, also ich denke, Brissett würde ich so oder so diese Woche raushalten, denn gegen Miami kann man, glaube ich, auch mit Brian Hoyer, dem alten Haudegen, gewinnen. Das sollte durchaus machbar sein. Danach gibt es einen etwas schwereren Stretch mit Jacksonville, je nachdem, wie die sich finden mit Foles, der dann wiederkommt. Vielleicht können sie sich ein bisschen Leben wieder neu einhauchen. Und dann geht's gegen Houston, da sollte dann bestenfalls Brissett wieder da sein, denn gegen Houston, ja, da könnte sich dann die Division vielleicht sogar schon entscheiden.
Genau, also da ist dann ein großer Stretch in der eigenen Division unterwegs, denn auch noch Tennessee kommt und dann danach ist eigentlich nur noch New Orleans ein wirklich sehr, sehr schwerer Gegner. Die anderen sind okay bis zu gewinnen. Das heißt, die Colts, ist noch alles möglich. Wie gesagt, es ist insgesamt noch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für die Indianapolis Colts, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Aber insgesamt, ich hätte es nicht gedacht, dass sie wirklich so auftreten nach dem Rücktritt von Andrew Luck. Deswegen freue ich mich eigentlich jede Woche immer wieder, wenn ich sie noch da oben stehen sehe.
Ja, wir hatten ja auch eben so ein bisschen, als wir noch im Vorfeld kurz gesprochen hatten, habe ich auch gedacht, so ja gut, okay, dann kommen sie in den Playoffs und was dann? Dann fliegen sie in der ersten Runde raus. Und dann hast du gesagt, ja, aber ne. Es gibt ja Menschen, die sind Fans von dem Team.
Ja.
Die sehen das ein bisschen anders und da muss ich dir auch recht geben. Das stimmt natürlich. Also das ist, die sind sicherlich nicht irrelevant, auch wenn sie für mich so ein bisschen verfrüht vielleicht als irrelevant abgestempelt werden, weil ich ihnen keine tiefen Playoff-Chancen zurechne. Aber da muss ich vielleicht meine Sicht ein bisschen anpassen.
Die Raiders, über die haben wir relativ wenig gesprochen bisher, einfach auch, weil sie noch nicht so relevant waren. Auch sie, ähnlich wie Pittsburgh, jetzt mit 4-4 nach dem Heimsieg über die Detroit Lions, auch ein Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aber Oakland ist jetzt im Grunde genommen, wie man so schön sagt, ja, still alive. Das ist immer eine komische Formulierung, oder auch in der Hand ist auch immer eine komische Formulierung. Auf jeden Fall sind sie momentan auf Platz 8 im Playoff-Rennen, das heißt mit Pittsburgh gleich aufliegend, als die beiden Teams, die sozusagen einen ausgeglichenen Gewinn-Verlust-Rekord vorweisen können mit 4-4. Beide also noch alles möglich und ja, Gruden wird natürlich dementsprechend jetzt versuchen, die Motivationskeule noch mehr rauszuholen. Auch wenn sie so ein paar Verletzungsprobleme jetzt haben, ihr Defensive End Arden Key wird die komplette Saison verpassen. Ja, der sehr, sehr gut gespielt hat, auch, ich glaube, 2 Sacks, einige Quarterback-Hits in den beiden letzten Spielen. Er hat sich den Fuß gebrochen, muss Dr. Anderson sehen. Das ist nie ein gutes Zeichen, wer Dr. Anderson treffen muss. Das ist meistens dann eine schwerwiegendere Verletzung. Er wird wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen, beziehungsweise wird er. Und auch ihr Right Tackle, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ihn als Right Tackle zu sehen, Trent Brown. Auch er hat das Spiel gegen die Detroit Lions nicht zu Ende gebracht. Also wird schwierig sein. Er, der ja auch schon die Saison schon mal gefehlt hatte, da ist auch noch dieser Domestic Violence Case, der immer noch irgendwie so im Raum schwebt. Da hat man auch eine längere Zeit nichts gehört. Es könnten 2 Bummer werden für die Oakland Raiders in dem Moment.
Ja, aber Oakland hat einen relativ leichten Rest-Schedule. Und Derek Carr findet so langsam in seinen Groove hinein, überzeugt mich immer mehr, was er leistet. Ich weiß es nicht. Also durchaus so als sneaky Wildcard-Contestant kann man sich auf jeden Fall sehen, finde ich. Also
das ist auch so eine Bezeichnung, die man eigentlich nicht hören möchte. Sneaky Wildcard-Contestant.
Ja, okay. Als sneaky Wildcard-Gewinner vielleicht.
Gewinner,
dann habe ich nicht so eine doppelte. Jetzt fällt mir. Mach mal weiter.
Machen wir vielleicht mit dem letzten Team den Schwung rüber zur NFC, denn die Kansas City Chiefs verhindern wirklich größeren Schaden in der Zeit, in der Patrick Mahomes für sie nicht spielen kann, indem sie zu Hause gewinnen mit 26-23 gegen die Minnesota Vikings. Auch ein Sieg, den man so nicht hat kommen sehen, denn Minnesota war im Oktober. Du räusperst dich, weil du es doch gesehen hast?
Nee, oder? Nee, tatsächlich, weil ich mich räuspern muss.
Okay, weil sie im Oktober sozusagen das, wie so ein Baseball-Team, also Team Oktober waren, und Kirk Cousins war Mr. Oktober. Mit seinen Leistungen kommen sie nach Kansas City und verlieren das Spiel, und Kansas City steht jetzt mit 6-3 da, trotz eben den Spielen, die sie ohne Patrick Mahomes machen mussten. Erstaunlicherweise hat die Defense überragend gut gespielt für ihre Verhältnisse in dem Spiel gegen Minnesota, die ihrerseits auf Adam Thielen relativ direkt nach dem ersten Play, oder dem zweiten Play war es, glaube ich, auf ihn verzichten mussten, der sich sein Hammy wieder erneut verletzt hat. Aber für Kansas ist es super gut, die Situation, denn würden sie jetzt mit 5-4 dastehen, wäre die für sie natürlich auch wichtige und anvisierte Playoff-Bye-Week plus vielleicht auch noch Heimvorteil in den ersten Spielen schwieriger zu erreichen.
Definitiv. Das war schon ein starker Sieg von Kansas City in dem Moment. Vor allen Dingen auch, weil sie ohne Frank Clark und Alex Okafor spielen mussten. Mit ihrer vermeintlich schwachen Run-Defense gegen ein laufstarkes Team mit den Minnesota Vikings und Dalvin Cook, der zwischendurch immer mal wieder auch im MVP-Gerede war. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das nervt mich tierisch, dass immer wieder neue Leute da in dieses MVP-Rennen reingeschmissen werden und dann wieder sang- und klanglos aus der Diskussion verschwinden. Das ist irgendwie, ja, danke für deinen Vorschlag, dass er eine Woche gehalten hat, so ungefähr. Das Laufspiel, tja, wer hätte das gedacht, dass Kansas City Minnesota unter 100 Yards halten kann im Lauf? Not bad. Und gleichzeitig in der Defensive von Minnesota auch einige Schwachstellen offenbart hat. Speziell Trey Brain, das hatte ein Spiel, das er wirklich, glaube ich, am liebsten komplett vergessen würde. gegen Hill hat er wirklich kaum Fuß fassen können und ich glaube 3 oder 4 richtig große Gains zugelassen. Ich habe mir nicht genau rausgeschrieben, welche es waren. Tja, das ist kein gutes Rezept, um zu gewinnen, ne?
Nee, vor allen Dingen auch, wenn man dich nochmal die Tatsache oder das nochmal vergewissert, dass Matt Moore ja im Grunde genommen auch, so wie du immer schön sagst, von der Straße geholt wurde, im August noch vom Highschool-Team gecoacht hat, noch nichts mit irgendwie annähernd Football zu tun hatte, mehr als Quarterback, und dafür den Job relativ gut gemacht hat.
Erzählen wir auch die bunte Geschichte, wie er angerufen wurde?
Die kenne ich gar nicht.
Nee?
Nee.
Er wurde angerufen und das war, weil er an der Westküste ist, war es 5 Uhr morgens und er ist gar nicht erst dran gegangen.
Oh.
Ja.
Wurde er aus London angerufen?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Und nebenbei war er dann auch schon so retired, dass er Assistant High School Coach war.
Ja, irgendwie. Das meine ich ja, irgendwie sowas.
Ja, also verstehe ich auch nicht, warum dann so ein NFL Quarterback Assistant High School Coach. Also kann der das nicht alles besser als der Standardcoach, der da schon in der Highschool tätig ist irgendwie. Aber ja gut, vielleicht unterschätze ich auch die Highschool-Coaches in den USA. Das kann natürlich auch sein. Oder ich überschätze Matt Moore. Oder?
Ja, vielleicht von allem etwas. Hat wahrscheinlich den Anruf bekommen, musste erstmal seine ganze PED-Medikation schnell in den Mülleimer werfen. Ganz viel Wasser trinken, damit er ganz oft aufs Klo muss und damit er für den dann einmaligen Test, den er dann stehen muss, dann auch wieder sauber ist. Nee, also insgesamt für sie wirklich gut. Also sie haben jetzt natürlich auch noch die Chance, logischerweise auf den First Overall Seed. Spielen natürlich noch gegen New England, müssen hoffen, dass New England noch das ein oder andere Spiel dann verliert im Vorfeld oder auch nach ihm. Aber damit ist noch alles sicher. Mit 5-4 wäre es ja sehr, sehr unwahrscheinlich geworden, dass sie da ganz, ganz vorne noch an der AFC ankratzen würden. Und das ist natürlich, wir haben es im, ja, es hat sich im letzten Jahr nicht bestätigt, aber wir wissen es aus den Jahren zuvor, dass vor allen Dingen das AFC Championship Game, ähnlich auch wie das NFC Championship Game, auch haben sich beide im letzten Jahr nicht bestätigt, aber in den Jahren zuvor einfach das Heimrecht sehr, sehr wichtig ist. In New England haben wir halt einfach die Wetterverhältnisse, Kansas City hat natürlich einfach diese Lautstärke im Stadion. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das Team, das da den Vorteil hat, den Heimvorteil hat, wirklich eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben es jetzt gegen Baltimore gesehen, wie schnell dieses Momentum, von dem man immer spricht, auch dann wirklich einen Effekt hat. Sobald es eben das Heimteam einen guten Drive hat, sobald das gegnerische Team direkt gestoppt wird im ersten Drive, hat man eine unglaubliche, Selbstbewusstsein steigt dann halt relativ enorm an. Und
der Bonus vom Schiedsrichterteam,
ja,
der
genau.
Auch
das kommt
sogar
hinzu.
Ab und zu mal sogar wissenschaftlich gemessen wurde und vielleicht nicht so groß ist, wie ich auch manchmal denken würde, aber schon vielleicht auch da ist. Und nicht zu vergessen, das wäre natürlich auch interessant zu wissen, was ist wichtiger, der Heimbonus oder dass du ein Spiel quasi aussetzen kannst und nicht verlieren kannst in dem Spiel, ne?
Ja, das, klar, das ist vielleicht das Allerwichtigste, das haben wir auch schon gesehen, First Seeds, die dann ihr erstes Spiel direkt verlieren, beziehungsweise auch die nicht eine Bye haben, ihr erstes Spiel direkt baden gehen und der 6. Seed, der dann eben in den Super Bowl einzieht, also all das ist natürlich möglich, von daher... Klar, je weniger du spielen musst, je mehr Zeit du hast, vor allen Dingen nach einer langen Saison, die vielleicht demnächst ja auch noch länger wird, je weniger du spielen musst, ist umso besser. Und wenn du dann noch Heimvorteil hast, ja. Kommen wir rüber in die NFC und schauen uns dann noch so ein bisschen die Entwicklung vom Wochenende an. Wichtig da mit Sicherheit oder ja, sehr, sehr interessant, die Niederlage der LA Chargers, sage ich schon, da ist man schon fast so gewohnt. Nein, der Green Bay Packers gegen die London Chargers, genau. Also in ihrem Dignity Health Sports Park, whatever, haben sie gewonnen mal und haben gegen keinen anderen gewonnen als gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, die ihrerseits wirklich einen Tag zum Vergessen hatten, vor allen Dingen auch Aaron Rodgers mit seiner Offense. Und
das hat man ihm auch angesehen.
Das hat man ihm angesehen, das sieht man ihm ja relativ schnell an.
Ne.
Man hat ja sowieso den Eindruck, dass die einzigen Male, wo er lächelt, ist seine State Farm Werbung. Ansonsten wirkt er immer sehr, sehr cool. Auf jeden Fall in dem Spiel war er sehr, sehr unterkühlt aufgrund der Leistung, die die Packers abgeliefert haben. Und haben sich dann natürlich auch so ein bisschen das Leben extra schwer gemacht, wenn es da auch dann um den First Seed in der NFC geht. Die Chargers, die natürlich jetzt nicht mehr mitspielen, aber zumindest mal ein kleines Ausrufezeichen setzen konnten. Gordon, der vielleicht für ein bisschen Werbung für sich auch mal wieder machen konnte, der ja immer noch hofft, dass er den nächsten großen Running Back Vertrag bekommt oder zumindest einen, der in ähnlicher Liga spielt wie die von Ezekiel Elliott etc. Von daher.
Scherz?
Ja, das ist seine Hoffnung, muss es ja sein. Und die einzige Möglichkeit, die er hatte, ist gut zu spielen und sich dann sozusagen mit seinen Leistungen ins Schaufenster zu stellen. Denn sonst gerät er in Vergessenheit.
Ja, also, ja, Melvin Gordon hat keine super rosige Zukunft, würde ich mal so sagen.
Nee, hat er nicht.
Aber ja, das ist dann noch eine Frage wieder für die Offseason und natürlich auch interessant, wo er sich einreihen wird, denn die zweite Ebene der Running Back Saläre, die ist noch nicht so ausdefiniert. Also es gibt so diese High-Earning Running Backs mit Elliott und wie heißt der mit dem kaputten Knie nochmal?
Wer? Der mit dem, das haben so viele ein kaputtes Knie, wen meinst du?
Von den Rams.
Achso, Todd Gurley.
Todd Gurley, genau.
Hättest du jetzt gesagt, der mit der Hulu-Werbung oder der?
Ach, okay. Ja, aber eine Ebene danach hat sich noch nicht so ganz etabliert, also das ist natürlich dafür spannend, aber was Green Bay angeht, es hat jetzt einfach mal ein Spiel nicht geklappt. Also ich fand schon, dass sie in dieser Saison einige Spiele hatten, wo sie nicht unbedingt verdiente Sieger gewesen wären, es dann aber am Ende waren. Und dieses Mal haben sie es nicht noch am Ende drehen können. Es gab keine Aaron Rodgers Magic, die dann noch irgendwie zugeschlagen hat. Das Receiver Core ist nach wie vor ein bisschen problematisch, auch wenn Davante Adams wieder zurück ist.
Ja.
Also, ja, es ist, Green Bay ist sicherlich schwierig, was es angeht. Auch die Defense, die, ja, wo ich noch nicht so ganz von überzeugt bin. Aber
wir werden sehen. Ich glaube, Green Bay lebt auch extrem von dem möglichen Heimvorteil, den sie sich erspielen könnten. Momentan, wie gesagt, sind sie auf Position 3 im Playoff Picture. Natürlich wird die NFC angeführt von den jetzt noch ungeschlagenen San Francisco 49ers, den letzten ungeschlagenen Team, die versuchen werden, diesen ungeschlagenen Mythos der Undefeated Season Miami Dolphins unter Don Scula fortzusetzen. Das wird natürlich extrem schwierig für San Francisco, wenn man sich überlegt, gegen wen sie noch spielen. Ich glaube, dass nächste Woche
ihre Saison fängt mehr oder weniger jetzt auch erst an, ne?
Ja, also das nächste Woche wird mit Sicherheit das Spiel der Spiele bisher in der NFL-Saison, denn dann treffen sie auf die Seattle Seahawks, die ihrerseits sich schwer getan haben gegen Tampa Bay, was man nicht hätte unbedingt erwarten dürfen. Russell Wilson, Tyler Lockett haben es dann zumindest noch umgebogen. Sie bekommen jetzt noch ein bisschen Hilfe. Josh Gordon, für alle die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten. Josh Gordon, der ja von den Patriots runterkam, entlassen wurde. Die Patriots ein bisschen Geld gespart haben. Ein Move, der interessant war zumindest. Und dann ging er durchs Waiver-Wire und wurde dann von den Seattle Seahawks geclaimed. Das heißt, viele, viele Teams davor, die in der Hackordnung sozusagen sitzen, haben Josh Gordon nicht ins Team geholt. Der Agent hat gesagt, es gab viele Teams, die interessiert waren, aber nur die Seattle Seahawks haben dann zu dem Zeitpunkt zugeschlagen. Hat sich dann auch noch die Story gewunden, dass Seattle vorher die Due Diligence, sprich ihre Hausaufgaben intern gemacht hat, um möglicherweise Antonio Brown ins Team zu holen. Davon haben sie dann wohl Abstand genommen, warum auch immer. Komisch, also wahrscheinlich hat dann irgendwie ihre interne Ermittlung ergeben, dass sie dann doch lieber Josh Gordon holen aus dem Waiver Wire.
Ja, das ist skurril, vor allen Dingen, was heißt Due Diligence? Ne? Das ist dann auch so ein bisschen die Frage. Haben sie bei der NFL angerufen, gefragt so, hey, seid ihr fertig mit eurer Ermittlung? Nee, seid ihr nicht? Okay, ciao. Oder haben sie irgendwie sich den Fall irgendwie selber genauer angeguckt und vielleicht mit dem Opfer geredet oder mit den Opfern geredet?
Oder sie haben True Detective Baker Mayfield dahin geschickt. Er hat sich mit einer Dose Bier und einer Zeitung mit so zwei Löchern hingesetzt. Hat Antonio Brown beobachtet und hat dann stichhaltige Beweise vorlegen können, weswegen sie ihn dann nicht geholt haben.
Ja, schwer zu sagen, aber was die Seahawks angeht, ist es ist erstaunlich. Russell Wilson trägt das Team wirklich Woche für Woche, vielleicht nicht komplett, aber doch zu einem sehr, sehr großen Teil. Bin auch doch schon sehr überrascht, dass DK Metcalf so gut einschlägt, denn war doch so ein bisschen skeptisch, aber er produziert. Ich glaube, er hat doch die meisten Yards aller Rookies jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt erfangen.
Hat
schon nicht
Dings von Washington überholt, ne?
Ich meine, ne? Lowry.
Aber es ist ja auch bezeichnend mal wieder, wie wenig aussagekräftig diese ganze Draft-Analyse ist. Wie wenig aussagekräftig im Grunde genommen diese ganzen Draft-Gurus, die ganzen Analysten und Scouts und so weiter und so fort sind mit ihren Berichten. Ich meine, bei DK Metcalf ist es jetzt extrem. Alle haben gesagt, der kann nur die eine Route laufen sozusagen, sonst kann er nicht viel, und alle haben über seinen Körperfettanteil im Grunde genommen nur gesprochen. Und jetzt spielt er extrem gut, weil Football eben mehr ist als die persönliche Laufleistung oder die persönlichen Fähigkeiten Cut zu machen oder die persönliche Fähigkeiten Ball zu fangen. Es ist halt so viel mehr. Und man sieht halt einfach, in der Offensive funktioniert mit einem guten Quarterback, mit einem guten System, wo man ihm von Anfang an vertraut hat, er spielt von Anfang an viel, funktioniert es. Und da sieht man halt einfach, dass diese ganze Mel Kiper bla 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 NFL Stories, die sich da immer so winden, um die Rookies oder die kommenden Rookies, echt sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
Ja, klar, also was Media Coverage angeht, ja, da gebe ich dir recht, denn es ist halt alleine schon so, dass du, wenn du dir die Drafts anschaust, dann siehst du ja schon, dass die Teams keine wirklich gute Erfolgsquote haben bei ihren Draftpicks, denn ja. Wenn die Chance 50-50 ist, einen guten Spieler zu draften, ne, quasi, dann kannst du dir ungefähr überlegen, wie erfolgreich, wie viel quasi das Scouting-Department, wie viele extra Prozentpunkte es bringt. Nicht wirklich viel, es bringt mehr, aber gut. Und dann überleg dir mal, wenn dann jetzt irgendwie irgendein Dude, meistens sind es ja Dudes, sagt, oh, ich habe jetzt so und so viele Stunden Film geguckt und ich komme zu dem Schluss, dann ist das immer noch wahrscheinlich nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, was das Scouting-Department macht, oder vielleicht sogar nur ein Tausendstel, wenn halt extrem viele Scouts extrem viel Film gucken.
Ja, ja.
Und diese Personen, die dann quasi sich Film angeschaut haben, kommen dann zu einem Ergebnis und klopfen sich auf ihre Brust und sagen, ja, das ist der Fall, und am Ende schreiben sie doch meistens von sich ab und verwerten irgendwelche Informationen, die sie von außerhalb bekommen.
Ja, und ich meine, schau dir einfach mal pick dir einfach mal 10 Spieler, von denen du jetzt sagen würdest, die haben einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere jetzt schon in der Liga, weil sie jetzt seit 10 Jahren erfolgreich Football spielen in der NFL. Nimm dir 10 solche Spieler, guck dir von denen die Draft-Reports an, vor ihrem jeweiligen Draft, und vergleich das dann mal mit ihrer Leistung. Und ich glaube, in mehr als der Hälfte der Fälle haben sie das als übertroffen oder völlig unten drunter durch. Also das kann natürlich auch mal passieren, ne? Von daher, das ist so schwierig. Und ich meine, es gibt hunderte von College-Spielern, die verdammt schnell laufen können und Bälle fangen können. Aber es ist halt die Frage, wie viel können am Ende wirklich sustainable über mehrere Jahre hinweg ein Team helfen. Und DK Metcalf hat jetzt den ersten Schritt gemacht, was super ist für Seattle. Jetzt bekommen sie Josh Gordon zurück. Pete Carroll hat gesagt, he is ready to go, um dann schon zu spielen gegen die San Francisco 49ers. Da brauchen sie jede helfende Hand, und Gordon bringt zum Glück ja auch 2 mit, um dann vielleicht das Spiel zu gewinnen und den San Francisco 49ers die erste Niederlage zuzufügen. Denn, wie gesagt, 49ers an 1, gefolgt von New Orleans, dann die eben angesprochenen Green Bay Packers. Dallas Cowboys, die gestern gewonnen haben im Monday Night Game gegen die New York Giants, was, obwohl Ezekiel
Football Giants.
Football Giants. Trotz oder dank der schwarzen Katze, die die Giants irritiert hat. Und es war nicht ganz so leicht, wie Ezekiel Elliott nach dem Spiel sagte. Denn er sagte, es war ein easy win. Das habe ich anders gesehen. Dallas, die auch eine Durcheinander-Saison momentan spielen. Man weiß nicht so wirklich, was man von ihnen erwarten kann. Vor allen Dingen von der Offense. Sie haben jetzt auch, wie gesagt, schwere Spiele vor der Brust weiterhin. Minnesota, Detroit, New England, Buffalo, alles Teams, die, ja, wo es jetzt auch nicht unwahrscheinlich wäre, wenn sie drei davon von den vieren verlieren würden. Von daher Dallas noch bei weitem nicht ganz so sicher. Sie haben halt einfach das Glück, dass sie in der NFC East spielen. Und dann kommen die Seahawks, gefolgt von den Minnesota Vikings und genau, dann in the hunt sozusagen die Rams, die Carolina Panthers und Philadelphia, die einen Sieg einfahren konnten gegen die ultra enttäuschenden Chicago Bears. Von denen haben wir uns ja auch beide im Vorfeld der Saison deutlich mehr erwartet.
Ja, Chicago ist
dann
Heft zuklappen, nächste Saison weitermachen, dann eine sehr schwierige Frage lösen, wie man ohne First-Round-Pick einen Quarterback draftet. Gut, wahrscheinlich werden sie mit Mitch Trubisky weitermachen und sagen, ja, wir glauben weiterhin an ihn und vielleicht tun sie es ja auch. Im Endeffekt kaufen sie damit, glaube ich, nur Zeit und das ist so ein Placebo-Quarterback, denn das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Twitter-Groupthink, also so Gruppendenken quasi oder Schwarmintelligenz oder wie man es dann auch nennen möchte. Aber mit Schlubisky sieht ziemlich dann aus. Ist schwierig für ihn da wieder rauszukommen und jetzt ist Chicago, das hat jetzt halt das Problem. Aber sie haben auch ein paar Möglichkeiten, also so ist es nicht. Also sind jetzt auch nicht komplett in der Cap-Hölle, aber es ist auf jeden Fall nicht komfortabel.
Die Philadelphia Eagles vielleicht als sozusagen Schluss für zumindest den Blick auf die Spiele und das Playoff-Picture können wir nochmal ansprechen. Wir haben auch noch nicht so viel jetzt in den Wochen über sie gesprochen, einfach auch deshalb, weil sie sich so im Niemandsland momentan bewegen, sind noch im Rennen.
Haben wir DeSean Jackson schon gesagt, dass er...
Nee, das wollte ich damit im Grunde genommen wunderschön mit einleiten, DeSean Jackson, der... Ja,
die Überleitung habe ich dir nicht gegönnt.
Nee, okay, dann übernehme doch bitte.
Nee.
Also,
nein, DeSean Jackson ist verletzt mit seiner, ist das eine Unterleibsverletzung, was er hat?
Ja, Abdomen, ja.
Ja, ist Unterleib, glaube ich, ne? Mhm. Ja, hat kurz spielen können, aber dann doch relativ zügig gemerkt, so, okay, die Geschichte läuft nicht, jetzt wird er operiert, vermeintlich raus für diese Saison. Schon ein relativ schwerer Schlag für die Eagles, die mit ihrem Wide Receiver Core in dieser Saison konstant irgendwie Probleme hatten. Sei es jetzt Aguilar, der Bälle droppt. den Drop nochmal einspielen hier. ja.
Ich höre. Nee.
Insofern problematisch für die Eagles, die auch die strugglen richtig stark und es wäre schon, ein Wunder ist vielleicht zu viel, aber es sieht nicht so aus, als wenn sie dieses Jahr Playoff-Luft werden schnappen können.
Ja, es ist halt einfach, die Konkurrenz ist stark. Sie haben jetzt auch eine Bye-Week in der kommenden Woche und dann spielen sie gegen New England und Seattle, also zwei der besten Teams in der Liga. Sollten sie die beiden Spiele verlieren, sieht es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und man muss einfach dazu sagen, in der Offense, wenn Zach Ertz gedeckt werden würde, das hat Chicago irgendwie vergessen, aber würde das der Fall sein, ist die Offense um einen großen Teil beschnitten. Dann funktioniert nicht mehr sehr viel. Und die Defense, Jim Schwartz gibt sein Bestes, aber es fehlt halt einfach aus den vergangenen Jahren, in denen sie erfolgreich waren, einfach in allen Leveln die wirklichen Playmaker. Also Malcolm Jenkins ist nur noch irgendwie ein Sprachrohr für eine komische Bewegung, die er sich selber da gegründet hat. Und der Rest spielt okay, aber es ist halt bei weitem nicht mehr die Dominanz, die sie in den Jahren zum Super Bowl-Sieg und auch während der Saison auf das Feld bringen konnten.
Ich meine, sie hatten auch einiges an Verletzungspech zu Beginn der Saison gehabt, ne?
Ja,
auch
klar,
im ganzen Backfield gerade, ne?
Das Defensive Backfield aber ist ja seit gut 2 Jahren im Grunde genommen jetzt schon komplett, ja, zerstört durch Verletzungen. Das ist natürlich verdammt schwierig und dann wird es natürlich auch schwierig, den Stil zu spielen, den sie gerne spielen würden, nämlich eben konstant auch Pressure zu bringen, wenn du halt einfach in deinem Backfield nichts halten kannst für eine gewisse Zeit, sodass die Quarterbacks halt einfach den Ball schnell loswerden und damit Erfolg haben. Und wie gesagt, also Carson Wentz ist nicht zu beneiden, denn seine wirklich einzige zuverlässige Anspielstation ist und bleibt Zach Ertz. Soweit dazu, zu dem Ausblick auf diese momentane Situation in der Liga mit dem Playoff-Picture, wie es sich gestaltet. Hast du irgendetwas noch, Christian, was du uns auf den Weg mitgeben würdest? Ich habe noch eine Sache, die nicht ganz so schön ist. Dreht sich um Kellen Winslow Jr. Ich weiß nicht, ob die Leute, die sich noch an ihn erinnern können, ehemaliger Tight End in der NFL, hat für mehrere Teams gespielt, Cleveland, Tampa, New England und die Jets. Zu Hochzeiten seiner Karriere als einer der besseren Tight Ends auf jeden Fall in der Liga, war auch mal kurzzeitig bestbezahlter Tight End. Bei weitem nicht das, was jetzt George Kittle oder ähnliche Tight Ends auf der Position sind, denn damals war das Spiel noch ein anderes. Er wurde jetzt verurteilt, nachdem er zugegeben hat oder eingestanden hat, dass er mehrere Frauen vergewaltigt hat, wegen mehrfacher Vergewaltigung, unter anderem der Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchen, eines Kindes, die zu dem Zeitpunkt wohl nicht bei Bewusstsein war. Er wurde schon mal verurteilt wegen der Vergewaltigung einer obdachlosen Frau. Also eine wirklich sehr schlimme Geschichte. Sein Anwalt hat gesagt, dass, ja, will ich nicht kommentieren, weil es natürlich auch häufig einfach nur als Ausrede genutzt wird und darf keine Ausrede in dem Moment sein, dass Winslow seit seiner Karriere in der NFL an Gehirnverletzungen leidet, also den sogenannten CTE, und deswegen eigentlich nicht schuldfähig ist. Er geht jetzt ins Gefängnis dadurch, dass er sich auf den Deal eingelassen hat für, ich glaube, 18 Jahre anstatt lebenslänglich, denn man kann ihm definitiv die Vergewaltigung von mindestens 4 Frauen nachweisen und ein Opfer davon war ein minderjähriges Kind. Von daher, also beziehungsweise ein Kind, eine sehr Geschichte, die einen sehr betroffen macht von einem 36 Jahre alten Talent, der mal sehr, sehr viel Geld in der NFL verdient hat und ein großer Star war zu seiner Zeit.
Ja, eine Geschichte, die sich jetzt auch schon seit ein paar Jahren hinzieht, immer mit Gerichtsverhandlungen und auch verschiedene Fälle. Ich glaube, da sind auch noch, war nicht irgendwie was auch noch mit Einbruchdiebstahl noch mit dabei oder verwechsel ich da gerade was?
Ja, ich glaube schon. Also im Grunde genommen, kann es logischerweise nicht nachvollziehen, aber eine Geschichte, die einen jedes Mal immer wieder nur neu betroffen macht. Und tief blicken lässt. Also ich will gar nicht auf diese mögliche Kopfverletzung, Brain-Trauma-Sache eingehen, denn das ist nicht
nachweisbar. Das ist ja nicht feststellbar.
Genau.
Ja.
Und auch da nur bedingt für mich ein
Binderer.
Genau. Sondern eher die Möglichkeit, denn diese Fälle, die gehen zurück lange in seine Zeit, in der er in der NFL gespielt hat. Und das lässt für mich eher tief blicken, dass ein Spieler, der so, diese Profisportler, die so gemonitort eigentlich sind, die so in dem Rampenlicht stehen, dass das durchgeht, mehrfach Frauen vergewaltigt werden, ohne dass irgendjemand, sowohl Team als auch Liga, davon Wind bekommt, lässt für mich eher tief blicken und wirft mal wieder ein schlechtes Licht auf die Liga in Zeiten, in denen jetzt beispielsweise ein Kareem Hunt wieder spielen darf, zurückkommen darf, ab dem nächsten Spiel wahrscheinlich spielen wird für die Cleveland Browns. Sehr unschön.
Das ist es.
Jetzt können wir natürlich, müssten wir eigentlich noch mit einer...
Eigentlich noch so eine positive Note am Ende, ne?
Eine positive Note. Wenn du noch eine hast... Ich hätte sonst noch Trent Williams, das ist auch nicht so positiv. Wir haben es kurz getwittert am Sonntag während der Footballzeit, die Geschichte und seinen Kampf gegen die Washington, ja, das Team, das Franchise aus Washington. Aber das könnt ihr auch gerne nachlesen. Ansonsten, wir können ja Christian einfach uns auf die nächste Woche schon mal freuen.
Machen wir auf jeden Fall.
Gibt es ein Spiel, auf das du dich besonders freust? Der Schedule sieht ja jetzt nicht so, sage ich mal, super rosig aus.
Wie reagierst du, wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich auf das Spiel von den Patriots?
Ja. du hast die Wahl, wenn du nur ein
Spiel... Nein, Seattle San Francisco ist natürlich schon das Spiel, das wahrscheinlich den größten Fokus hat, denn es ist natürlich so, das letzte Team, das ungeschlagen ist, da ist immer ein besonderer Fokus drauf.
Das könnte das Spiel wirklich der Saison bisher sein.
Naja, das glaube ich nicht.
Nee, aber vom Forecast, sagen wir mal.
Ja. Aber ich glaube, dass San Francisco auch ein bisschen überbewertet ist, denn der Schedule bisher war jetzt nicht so super schwer. Und das ändert sich jetzt deutlich und ich glaube, dass San Francisco noch einige Spiele wird liegen lassen und dann auch die Defense, wahrscheinlich ähnlich wie ein bisschen die Defense der Patriots, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Vielleicht auch nicht, das ist natürlich schon spannend, aber Seattle, San Francisco, zwei Top-Dogs in der NFC, die verschiedene Dinge haben, die sie unter Beweis stellen wollen. San Francisco, dass sie keine Eintagsfliege sind und man mit ihnen rechnen muss und Seattle, die keine Ahnung, Russell Wilson zum MVP-Titel verhelfen wollen, ich weiß es
dann
nicht.
Machen wir
also
doch,
es gibt
Christian, machen wir doch einen Quick Patch noch zum Abschluss des NFL Tuesdays heute. Ich nenne dir drei Spiele, die drei sozusagen Haupt-
1, 2, 3,
Night
oder Start, Bench, Cut.
Nee, Night Games und du sagst mir einfach nur den Sieger, mehr nicht. Erstens das Thursday Night Game, die LA Chargers bei den Oakland Raiders zu Gast.
Oakland gewinnt, Heimteam.
Okay.
Ist immer ein guter Pick im Donnerstagnachtspiel und Oakland ist. Chargers, keine Ahnung.
Oakland. Pitch, so, ja. Minnesota at Dallas im Sunday Night Game.
Dallas gewinnt, denn Dallas ist. Besser.
Das wollte ich hören. Das ist eine tiefe. Aber du sollst ja hier nicht in die Tiefe gehen. Und dann natürlich das Monday Night Game Seattle at San Francisco.
Oh. Ja. Seattle gewinnt. Aber das ist ganz schwer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Herz für Russell Wilson, das da den letzten Stupser gegeben hat.
Ja. Ich würde dir bei allen recht geben, außer beim Thursday Night Game. Ich glaube jetzt an die Chargers. Die wollen allen beweisen, dass sie nicht nach London wollen. Die wollen die Fans nochmal begeistern, dass ein paar mehr ins Dignity hast. Ich würde den Namen eigentlich am liebsten jeden Tag 10-mal sagen, weil er so daneben ist, treiben, um das Team dort zu halten. Das war es soweit von uns diese Woche. Ich danke dir, Christian. Und wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. Für alle, die es noch nicht gehört haben, vergesst den Petspot zum Spiel gegen die Baltimore Ravens. Ansonsten wunderschönes NFL-Wochenende. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.